Heute sprechen wir über einen anderen Podcast der etwas anderen Art, und zwar mit unserem Gast.
Hämmerhärten, das Spezial.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal Härten, dem Podcast der Härtener Allgemein, mit einer Spezialausgabe. Wir haben nämlich Guido Elfers zu Gast. Guten Tag.
Ja, hallo.
Außerdem mit dabei Harald Landgraf.
Ja, hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, Herr Elfers, vielleicht stellen Sie sich erstmal vor. Wer sind Sie, was machen Sie, wo kommen Sie her?
Ich bin jetzt schon 55 Jahre alt und arbeite als Genesungsbegleiter und Kunsttherapeut und habe eben 8 Jahre in Härten beim LWL war ich tätig und seit einem Jahr bin ich jetzt ungefähr in Dortmund beim Gesundheitsamt tätig, beim Sozialpsychiatrischen Dienst.
Ah, was für Aufgaben haben Sie da?
Das ist ganz bunt eigentlich. Also ich mache ja ganz normal so Hausbesuche auch, dass ich zu den Leuten einfach hinfahre, mit denen Gespräch führe oder so. Aber ich mache zum Beispiel auch Busfahrtraining, wenn Leute Angst haben, mit dem Bus zu fahren oder so. Sowas mache ich auch. Oder auch Milieutherapie, einfach mal ins Café gehen, in die Stadt gehen, sowas mache ich auch. Wir machen aber auch so Freizeitangebote, da gibt es auch immer so ein Programm, dass wir mal irgendwie wohin gehen, uns was angucken oder so. Und dann mache ich noch eine Malgruppe, eine kunsttherapeutische Malgruppe, wo dann immer auch Klienten kommen und wo ich dann mit denen male. Wir machen eben auch in Dortmund jetzt auch Bürgerfunk, also man kann uns jetzt auch in Dortmund hören.
Ah, ja.
Und da haben wir jetzt schon 3 Folgen gemacht, ja.
Da kommen wir direkt auch mal zu einem der Themen, warum wir Sie eingeladen haben. Sie haben nämlich einen eigenen Podcast,
genau.
Schon seit 4 Jahren, haben Sie jetzt gerade gesagt.
Jetzt schon, ja.
Da dreht sich's um die LWL, es dreht sich um Therapie und vor allen Dingen, wie man später damit klarkommt.
Genau, ne? genau.
Geben Sie uns mal einen Überblick.
Ja, wir haben uns schon eigentlich rund um das Thema Psychiatrie berichtet in 25 Folgen so und versuchen da natürlich auch so ein bisschen was gegen das Stigma zu tun, weil, sag ich mal, ja, Ausgrenzung ist doch immer auch noch so ein Punkt, sag ich mal, wo Psychiatrie-Erfahrene von betroffen sind und da versuchen wir eben so ein bisschen anzugehen dagegen, ne? Und einfach von uns zu berichten, von unserer Erkrankung zu berichten, aber auch vielleicht ein bisschen aufzuzeigen, dass wir dann doch vielleicht ein bisschen normaler sind, als man manchmal so denkt.
Und das sind ja jetzt nicht durchweg Experten, die da sitzen, sondern Leute, die das selbst erfahren haben, vielleicht auch selbst mittendrin noch stecken, gehe ich mal von aus.
Genau.
Und es ist auch immer so ein lockeres Gespräch, was
Genau. Und das sind alles Patienten vom LWL, die da mitmachen. Mhm. Ne? Also die waren alle mal in der Psychiatrie und haben die verschiedensten Erkrankungen. Zum größten Teil haben wir Leute mit Schizophrenie eigentlich.
Also das kommt tatsächlich am häufigsten vor? Oder ist das jetzt so in Ihrem Bereich?
Das bei uns kommt es am häufigsten vor, so ja. Genau, ja.
Okay. Also das sind dann Leute, die über Wochen, Monate, wie lange ist man dann in der Psychiatrie?
Ich sage mal, im Durchschnitt ist man immer so 7 bis 8 Wochen in der Psychiatrie und geht dann wieder. Es kommt aber auch vor, dass Leute für 2, 3 Monate da sind, aber da kommt auch mal vor, dass sie nur für 4 Wochen da sind. Das kommt auch vor. Aber im Durchschnitt immer so 7 bis 8 Wochen, kann man sagen, ist man in der Psychiatrie.
Und danach nehmen Sie die Leute quasi an die Hand
genau.
Holen sie wieder in die normale Welt zurück sozusagen.
Genau.
Ich habe da direkt mal eine Frage. Schizophrenie, können Sie das kurz mal erklären, was das für Symptome dann hat für die Erkrankung?
Also wenn man es jetzt reduziert, ist es im Grunde genommen eine Stoffwechselerkrankung, also im Gehirn. Da sind zu viele Botenstoffe unterwegs und dadurch, durch dieses zu viel, kommt es dann eben so zu Sinnestäuschungen, so zum Beispiel. Und dann können sich eben so Wahngedanken entwickeln, dass man, also viele haben zum Beispiel so einen Verfolgungswahn, dass sie das Gefühl haben, der Geheimdienst ist hinter mir her. Also bei mir war es auch so. Oder ich hatte dann auch so so einen Krebsgeruch an mir wahrgenommen, dass ich jetzt irgendwie so dachte, ich habe jetzt Krebs und lebe nicht mehr lange. Hatte aber auch so manische Zustände und in der Manie ist es so, da fühlt man sich als Gott der Welt irgendwie ganz groß irgendwie. Und danach folgen dann meistens eigentlich so schwere Depressionen, dass ich dann auch im Bett gelegen habe oder so. Ne? Also das sind so klassische Symptome so, ne?
Und das ist auch so ein Punkt, Sie sprechen ja aus eigener Erfahrung.
Genau. Wir sprechen aus eigener Erfahrung.
Ich weiß nicht, wie sehr Sie darauf eingehen möchten. Ich weiß, Sie haben öffentlich auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen, aber können Sie uns da nochmal so ein Bild geben? Sie haben ja gerade schon angerissen, was da bei Ihnen los war. Wie war da die Geschichte?
Also bei mir hat es auch recht lange gedauert, bis ich in die der Klinik gegangen bin. Also ich bin bestimmt so ein Jahr mit dieser Psychose, wie man das auch nennt, herumgelaufen irgendwie mit meinen Waren dann irgendwie und habe meinen ganzen Behördenkram nicht mehr hingekriegt, habe meinen Haushalt nicht mehr hingekriegt und so weiter. Also es ging eigentlich immer mehr bergab und bin dann doch irgendwann zum Glück noch freiwillig in die Klinik gegangen und war dann 7 Wochen auf einer geschlossenen Station auch und bin dort dann eben eingestellt worden auf Medikamente und seitdem geht es dann auch eigentlich wieder ein bisschen besser, sag ich mal. Ne? Bei mir war es aber so, ich habe nach der Klinik erstmal so ein Jahr lang nur im Bett gelegen und habe nur Fernsehen geguckt irgendwie, also zu mehr war ich gar nicht mehr in der Lage. Und dann habe ich nochmal meinen Psychiater gewechselt und der hat nochmal mit den Medikamenten so ein bisschen was gemacht und dadurch bin ich dann so ein bisschen munterer geworden und habe dann angefangen mit so einem Ehrenamt, dass ich bei der AWO mit geistig Behinderten gemalt habe irgendwie. Ne?
Ah ja.
Und dann hat sich das so nach und nach weiter so aufgebaut, nach dem Ehrenamt eben, dass ich dann ja Kontakt gefunden habe zu Selbsthilfe in Dortmund, da hatten wir so einen kleinen Verein, das Kluf. Das gibt's heute leider nicht mehr. Und da bin ich zum Beispiel immer zum Psychose-Gesprächskreis gegangen und so und bin aber auch ja generell im Verein aktiv geworden. Und war eigentlich jetzt im Rückblickend 20 Jahre in der Selbsthilfe aktiv gewesen auch.
Das ist auch
und
nicht
durch die Selbsthilfe habe ich wieder Kraft und Mut für mich finden können irgendwie und bin dann nochmal auf die Idee gekommen, eine Ausbildung zu machen und habe dann eben noch eine Ausbildung gemacht zum Kunst. Therapeuten, die gingen dann nochmal 3 Jahre, das habe ich in Münster gemacht und danach habe ich dann erfahren, dass es diese neue Ausbildung gibt für Genesungsbegleiter und Genesungsbegleiter sind ja immer Leute, die eben auch eine eigene Erfahrung mitbringen.
Da wird es spannend.
Genau, ja.
Was macht der Genesungsbegleiter eigentlich?
Genau.
Also das ist dann auch eine Voraussetzung, mehr oder weniger, ja, dass man selber auch aus Erfahrung sprechen kann.
Das ist dafür die das muss man schon mitbringen, sag ich mal. Ne?
Okay.
Ist auch sonst geht die Ausbildung nicht. Ne?
Eine seltene Voraussetzung für eine Stelle.
Genau, ja.
Aber das hilft dem Patienten wahrscheinlich ungemein, wenn sie sagen können, pass mal auf, mir ging es auch mal so ähnlich.
Genau, das hilft unwahrscheinlich viel, ja.
Wie schwierig ist das denn, Menschen wieder zurückzuholen in die normale Welt, in den Alltag?
Also man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen. Ich sehe es jetzt beim Gesundheitsamt in Dortmund eben, dass man schon so ein halbes Jahr braucht, sag ich mal, bis die wieder so einen Weg gefunden haben, ne? Oder bis das wieder so weit ist, dass man die wieder alleine gehen lassen kann, sag ich mal so, ne? Und in der Klinik ist es eigentlich auch ähnlich, sag ich mal. Viele fallen eben nach dem Krankenhaus nochmal in so ein Loch rein irgendwie, ne? Und da muss man eben gucken, dass das nicht zu schwerwiegend wird, ne?
Und da kann dann unter anderem auch die Kunst helfen.
Da kann auch die Kunst helfen, genau, dass man sich malerisch mitteilt, ja.
Ist auch ein spannendes Feld, finde ich. Und das verquicken Sie alles miteinander, also genau, spielt da alles mit rein.
Spielt da alles mit rein, genau, ja.
Können Sie einen konkreten Weg irgendwie beschreiben, wie man so eine Genesung mal begleitet? Dass Sie sagen, erster Schritt ist das, zweiter Schritt ist das und nach 3 Wochen wollen wir da und da sein?
Ja, als erstes ist immer wichtig, sag ich mal, dass man überhaupt krankheitseinsichtig ist, ne? Weil es gibt auch immer wieder mal Patienten, sag ich mal, die das dann nicht so wahrhaben können, dass sie jetzt krank sind oder dass sie irgendwie von sich wegschieben irgendwie so und damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Und da ist dann meine Arbeit auch mal so ein bisschen schwierig. Besser ist es eben, wenn man sagt, ich habe jetzt diese Erkrankung und ich muss jetzt damit leben irgendwie und probiere dann eben wieder einen Weg zu finden irgendwie. Ja. Ne? Und der kann dann eben recht klein sein, dass man in kleinen Schritten vorangeht. Und das kann, wie gesagt, ein Busfahrtraining sein, dass man lernt, wieder Bus zu fahren, dass man wieder mobil ist.
Also
überhaupt
quasi an den Ängsten orientiert,
die man vorher hatte.
Dass man sich wieder konfrontiert mit Situationen.
Genau.
Okay.
Genau.
Und wo ist man dann, nach welcher Zeit irgendwie, wie lange dauert das? Ein halbes Jahr haben Sie gerade erwähnt.
Würde ich so sagen, ein halbes Jahr, ja.
Und dann kann man wieder ganz normal am sozialen Leben teilnehmen.
Also bei manchen ist es ja so, wir können nach so einer Erkrankung nicht mehr arbeiten oder gehen auch in Rente zum Teil. Es gibt aber auch einige, die dann auch wieder arbeiten gehen, ne? Nach einer gewissen Zeit. Also da habe ich auch einige kennengelernt, aber bei mir ist es ja auch so, dass ich wieder arbeiten gehe. Und das ist auf jeden Fall möglich auch, ne?
Ja, finde ich schon interessant, ne? Also Genesungsbegleiter beschleunigen quasi den Prozess, dass es den Leuten wieder besser geht. Wie viele Leute gibt's denn da, so die das überhaupt machen?
Da gibt's noch nicht ganz so viele. Also jetzt in Herten, da waren wir eben zu viert.
Okay.
Also 4 Genesungsbegleiter für eine Klinik, ne?
Und reicht das denn? Also ich habe jetzt nicht so einen Überblick, wie viele Patienten da regelmäßig in Therapie dann sind und sowas.
Also man könnte noch mehr einstellen und man möchte auch noch mehr einstellen, nur man hat das Problem, dass man da keine geeigneten finden kann zum Teil, ne?
Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen, dass dann wahrscheinlich auch manche das lieber wegschieben irgendwann, kann ich mir vorstellen, ne? Und sich damit nicht mehr beschäftigen möchten.
Genau, ja.
Wie ist das denn für Sie, wenn Sie, ich sag mal, diese persönlichen Erfahrungen, die werden ja immer wieder auch damit hochgespült.
Getriggert, sagt man auch.
Getriggert, ne? Genau. Ja. macht das die Arbeit einfacher oder schwieriger oder wie ist das bei Ihnen?
Also bei mir ist es ja eigentlich so dadurch, dass ich im Psychose-Gesprächskreis war und da schon einige Jahre unterwegs war in der Selbsthilfe. Irgendwie bin ich das eigentlich mittlerweile gewohnt, über mich und meine Erkrankung auch zu sprechen. Und von daher fällt mir das eigentlich gar nicht so schwer und triggert mich das eigentlich auch gar nicht so sehr, weil ich mehr im Blick habe, dass ich ja für die Menschen was Gutes mache irgendwie, ne? Und die so ein bisschen an die Hand nehme und so ein bisschen den Weg begleite, sag ich mal, ne? Und das führt eigentlich eher zu einem guten Gefühl, ne? Und triggert mich eigentlich nicht, ne?
Das ist nachvollziehbar, ja.
Ja. Das heißt, Sie haben quasi das so ein bisschen umgekehrt.
Genau.
Ne? Das, was früher das Schlechte war, das hilft Ihnen heute.
Genau.
Sie haben gerade schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, man muss es sich auch erstmal eingestehen, bevor man Hilfe bekommt. Da gehört ja häufig auch dazu, dass Leute das peinlich finden, unangenehm.
Ja.
Da gibt es ja unter anderem Kreativität ohne Stigma, das hat die LWL ja so als Aktion vorangepusht, da sind Sie ganz vorne mit dabei. Sagen Sie vielleicht dazu mal was, wie akzeptiert ist sowas heutzutage? Wir sehen uns ja als moderne Gesellschaft, ne, offen für alles, aber wie ist es in dem Bereich?
Ich male ja mit den Leuten und da malen wir zum Beispiel ein Stimmungsbild oder ein Traumbild oder so. Oder wir machen auch so gemeinschaftliche Übungen, wo das Bild dann auch mal so weitergereicht wird und man noch was dazu malen darf, jeder irgendwie. Oder wo man sich vielleicht auch erstmal durch den Raum bewegen muss und so aufeinander zugehen muss oder so. Und das sieht sehr bunt aus eigentlich, ne? Also die Übungen, die wir da machen, sag ich mal, sind schon recht vielseitig und hat mit Bewegung zu tun, hat mit Stillsein zu tun, ganz verschieden, je nachdem, was für Übungen wir machen.
Und wie ist das für die Leute, überhaupt diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe? Ist das auch insofern schwierig für viele, dass sie befürchten, dann von anderen vielleicht abgestempelt zu werden?
Ja, genau, das ist das große Problem. Ich denke, das liegt auch zum größten Teil auch daran, eben, dass man zum Teil eben mit so einer Erkrankung auch ausgegrenzt wird. Und dadurch können die Leute sich das immer nicht so eingestehen oder wollen sich das nicht so eingestehen oder wollen das nicht wahrhaben, dass sie jetzt krank sind. Bei mir war es ja auch so, ich bin ja auch ein Jahr lang so rumgelaufen irgendwie und habe auch diese Krankheitseinsicht nicht gehabt.
Ich habe da eine Frage zu, kann man das denn ignorieren, wenn man so einen Wahn hat oder so eine Manie?
Das ist ja das Problem, ist ja, dass dieser Wahn, den man da hat oder die Gedanken oder diese Fantasien, die man da hat, die sind ja für mich Realität.
Okay.
Also ich nehme das ja wirklich ernst und denke auch, das ist jetzt alles irgendwie so, ne?
Da kann man nicht rational irgendwie drüber stehen und sagen, Moment, was ich da jetzt reflektiere vom Intellekt her, das kann eigentlich gar nicht stimmen.
Nee. Also ich habe ja auch gedacht damals, dass ich vom Geheimdienst verfolgt werde und habe dann auch das Gefühl gehabt, dass meine Post kontrolliert wird, dass mein Telefon abgehört wird, dass die Nachbarn mich beobachten und so, dass da irgendwo eine Kamera hängt oder irgendwie sowas, ne? Und das ist schon Realität dann für mich in diesem Moment, ne?
Okay, und wenn man dann Hilfe bekommt, kriegt man wahrscheinlich Medikamente.
Dann kriegt man ein Medikament, genau.
Und dann ist es besser und wenn man dann irgendwie darauf zurückblickt,
dann
was
schwierig.
Denkt man dann?
Ja, das ist dann wieder der Punkt, wo es schwieriger wird, sag ich mal. Ich nehme dann Medikamente und die beheben diese Stoffwechselerkrankung im Gehirn, sag ich jetzt nochmal so. Und dann wird man natürlich irgendwann wieder klarer und bewusster und merkt auch, dass diese ganzen Gedanken, die ich da hatte, doch irgendwie nicht richtig gewesen sind. Und dann kriegt man erstmal auch so einen Schlag, sag ich mal irgendwie. Und dann ist man natürlich zum Teil auch von dem her, was man vielleicht auch alles so gemacht hat, peinlich berührt, ne?
Ist halt so ein bisschen Angst vor Kontrollverlust, den man dann
auch
bekommt?
Ja, also ich hatte, das ist schon ein bisschen was her, jetzt, da hatte ich mal so eine Phase gehabt, das ging so 2 Jahre, da hatte ich auch mit Ängsten zu tun und da war die Angst eigentlich immer, dass ich Kontrolle über mich verlieren könnte irgendwie, ne? Dass ich zum Beispiel im Bus sitze irgendwie und da auf einmal die Kontrolle über mich verliere.
Genau,
und die Angst ist dann so groß geworden, dass ich aussteigen musste, ne?
Okay. Also wenn man sowas bei sich erlebt, sollte man tunlichst schnell den Arzt aufsuchen.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Also eigentlich geht es schon darum, möglichst früh oder schnell zum Arzt zu gehen, beziehungsweise eben zum Psychiater zu gehen oder eben eine Klinik aufzusuchen, sage ich mal, weil das sonst eben auch chronisch werden kann, ne? Wenn man zu lange wartet.
Und die LWL-Klinik hat ja auch so eine Notfallambulanz.
Genau, genau, ne? Da kann man eigentlich rund um die Uhr 24 Stunden, 7 Tage in der Woche kann man da hingehen und sich melden.
Ja, wenn man dann nichts hat und die Leute sagen, nö, das ist nicht so schlimm, dann wird man ja auch direkt nach Hause geschickt.
Dann können die auch wieder gehen. Ja,
also man muss auch keine Angst haben. Das ist, glaube ich, auch so ein Klischee von so einer Einrichtung, da geht man hin und kommt nicht mehr raus.
Genau, genau. Das ist auch so ein Klischee, dass man da eben in der geschlossenen ist oder nur in der geschlossenen ist. Das ist aber nicht so. Man kommt auf die geschlossene eigentlich wirklich nur, wenn Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt oder wenn ich jetzt Suizidgedanken habe oder so. Dann bin ich natürlich auf einer geschlossenen Station noch mal besser beobachtet, sag ich mal. Ne? Ansonsten ist es eigentlich so, dass ich dann auf eine offene Station komme und das ist dann, da kann ich rein, raus, wie ich will, kann kommen und gehen. Man ist ja dann auch freiwillig da, das heißt, man könnte sich auch kurzfristig entlassen lassen, wenn man das jetzt meint irgendwie. Ne? Mhm. Also das ist jetzt nicht so einfach, sag ich mal, da jemanden in der Psychiatrie zu halten, der jetzt nicht da bleiben möchte. Ne?
Da sind die Hürden generell
relativ hoch. Genau,
ne? Also das ist ja auch in, ich meine, da gibt es ja dann noch Thema Zwangseinweisung.
Genau.
Sind auch viele Hürden, glaube ich,
die
Behörden erstmal übernehmen.
Genau.
Wie ist denn so generell der Weg, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht direkt schon zur LWL, ist erstmal der Hausarzt der erste Ansprechpartner oder was macht man da?
Also man kann zum Hausarzt erstmal gehen, mit denen darüber reden und der wird dann eben weiter vermitteln an Psychiater. Ne?
Okay. Ein Thema ist ja auch für viele, wenn die sich damit dann beschäftigen, mit sich selbst auch das Thema Arbeiten gehen.
Ja, genau,
wie ist das
genau.
mit dem Arbeitgeber? Wie sind da so die Erfahrungen, die Sie mitbekommen haben?
Also da haben auch viele Angst vor, dass man jetzt so einen Krankenschein vorlegt, wo drauf steht, der ist vom Psychiater oder so. Ne? Mhm. Also da haben auch ganz viele Probleme mit und gehen dann auch lieber zum Hausarzt und lassen sich von denen krank melden eben oder so. Aber eigentlich habe ich jetzt von den Arbeitgebern. Bei mir, ich habe natürlich von meiner Arbeit hier jetzt als Genesungsbegleiter den Vorteil, dass ich damit offen umgehen kann, weil das ja zu meiner Arbeit gehört. Ne? Anders ist es natürlich, wenn ich jetzt eine ganz normale Arbeit nachgehe und da stelle ich dann doch auch fest, dass viele das dann auch ja verheimlichen. Ne?
Wahrscheinlich aus Angst davor, irgendwie
stigmatisiert zu werden.
Oder genau, aus Abstellgleis geschickt
genau,
zu werden
genau,
sozusagen.
Genau, ja.
Finden Sie, dass sich das in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen gebessert hat? Man hat ja so, ich sag mal, in den Medien so Leute wie Kurt Krömer, Thorsten Stelter,
als Comedians.
Die das sehr nach vorne getragen haben. Hat sich die Akzeptanz ein bisschen gebessert oder ist es so wie schon immer quasi?
Nee, ich finde schon, dass es sich gebessert hat, aber es ist schon noch so, dass wir heute eigentlich zum größten Teil nur über Depressionen sprechen können oder so, ne? Das sind dann so Krankheiten, über die wir reden. Aber über Schizophrenie oder Borderline oder so wird eigentlich so gut wie gar nicht gesprochen.
Oder es wird alles in einen Topf geworfen.
Oder in einen Topf geworfen, genau. Aber das sind immer noch so Bereiche, sag ich mal, wo sich die Medien dann auch noch nicht so rantrauen an so einer Schizophrenie oder Borderline eben oder so, ne?
Ja. Was ist denn Borderline?
Ja, Borderline ist ja da, das sind ja Menschen, sag ich mal, die so ein selbstverletzendes Verhalten zeigen, ne? Wir werden viele kennen, wo man sich so ritzt oder so, ne?
Okay.
Wo man sich dann selbst verletzt, eben um dadurch so eine gewisse Entspannung zu bekommen. Also wenn die sich ritzen, sag ich mal, fühlen die sich erstmal entspannt irgendwie und spüren sich eben auch durch diesen Schmerz, den sie erleben oder durch das Blut, was dann auch fließt irgendwie, ne?
Auch interessant, wusste ich auch noch nicht.
Ja, wusste ich auch noch nicht. Also,
ja. Ich meine, dass es mit Selbstgefährdung zu tun hat, ja, aber dass es dann wirklich auch solche Aspekte gibt.
Ja.
Interessant. Wir können einmal kurz einen Cut machen.
Ja.
Weil ich muss mich selber einmal kurz sortieren.
Kannst du nicht auch eine Werbepause einplanen?
Nee, dann
machst du
das
dabei nicht.
Nee.
Eine Musikpause, kommt da nichts dazwischen, gar nichts?
Musik können wir uns nicht leisten. genau. Dann kommen wir nochmal auf Ihren Podcast zurück.
Ja, ja.
Wenn Sie mit den Leuten da sprechen, ich habe auch gesehen in den Folgen, da geht's ja um ganz alltägliche Ängste auch, die noch nicht mal was mit Depressionen oder Ähnlichem zu tun haben, sondern das hat, glaube ich, jeder ab und zu mal. Ne? Ich sag mal so ganz allgemein gesagt, Weltschmerz.
Ja,
so
genau.
Drückt man es ja ganz
Thema,
gerne
genau,
aus.
Ja.
Mhm. Ist das, ich sag mal, gerade durch die Pandemie vielleicht auch so ein gesellschaftliches Problem geworden oder war das vorher schon relevant? So in der breiten Masse?
Ich denke eigentlich schon, ja.
Also das gab es vorher auch schon, nur das ja. Ist, weil ich habe so den Eindruck gehabt, durch die Pandemie hat sich vieles nochmal so ein bisschen geworden, verschoben.
Ja. Genau, ja. Also ich kann das für mich jetzt gar nicht so festlegen, irgendwie, ob es dadurch mehr geworden ist oder so, ne? Also, ja, vielleicht sind die Depressionen mehr geworden, auch ja, Einsamkeit ist eben auch ein großes Thema geworden bei den Leuten irgendwie. Also viele sind eigentlich auch von Einsamkeit betroffen, ne?
Ja, das liest man in verschiedensten Bereichen immer wieder. Ja. Alleine schon, dass sehr viele Leute alleine leben, dass weniger Ehen geschlossen werden und
genau,
so weiter.
Genau, ja.
Hat damit alles zu tun dann.
Aber ich kann jetzt eben nicht sagen, dass das durch die Pandemie irgendwie mehr geworden wäre oder dass ich diesen Eindruck hätte jetzt irgendwie. Okay. Ne? Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ne?
Jetzt hätte ich es so vermutet irgendwie, weil...
Da müsste man vielleicht mal Fachleute fragen, ob die da irgendwelche Zahlen zu hätten oder so, ne? Genau, ja.
Weil, so der Gedanke ist, wenn man viel eingesperrt ist,
genau,
das war
genau,
ja damals einfach so, dass sich dann doch mal Leute mit sich selbst mehr beschäftigen
und dann
auch mal feststellen, dass da irgendwas nicht...
Also ich war eine ganze Zeit lang auch an so Schulen tätig, dass ich in so Schulklassen gegangen bin und die besucht habe und dann auch über mich und meine Erkrankung gesprochen habe. Und da kriegt man viel eigentlich mit, dass auch schon die Jugendlichen eben auch viel mit Einsamkeit zu tun haben und dass dieses Gefühl der Einsamkeit sich durch die Pandemie eben auch verstärkt hat, ne? Also da kann man es vielleicht merken irgendwie, ne?
Ja, gerade junge Leute wurden im Stich gelassen,
sehr häufig während der
Pandemie, muss man ja auch sagen. Mhm. Wenn Sie generell mit jungen Leuten darüber sprechen, wie ist da die Akzeptanz überhaupt? Wie reagieren die auf solche Themen?
Also das geht nach so einem gewissen Programm, wenn wir die da in der Klasse besuchen, sag ich mal. Das geht von einem Verein auch aus, der heißt Verrückter Und. Und da gehen wir erstmal in die... der Klasse und machen erstmal mit den Schülern so Übungen auch zum Thema, um so ein bisschen zum Thema hinzuführen. Und ich bin eigentlich erst so richtig dran zum Schluss, sage ich mal. Das heißt, die wissen eigentlich gar nicht, wer ich so genau bin und warum ich überhaupt da bin, sondern die erfahren das erst zum Schluss dieser Veranstaltung. Dass ich dann eben sage, ja, hört mal zu, ich bin Psychiatrie-Erfahren, dann habe eine Schizophrenie gehabt irgendwie, ne? Und dann gucken die erstmal doof, ne? Dass da einer sitzt und dann denken die eigentlich, der sieht ja gar nicht so aus irgendwie, nicht? Oder ja, wie sieht ein psychischer Kranker überhaupt aus irgendwie und so, ne?
Man kann es nicht schmecken, genau, ne? Das ist halt so eine unsichtbare Sache.
Und für die ist dann aber eben immer wieder spannend, sag ich mal, mal so einen kennenzulernen, ne? Und man merkt aber auch, dass es dann oft auch in den Klassen so einzelne Schülerinnen gibt, sag ich mal, die auch schon Erfahrungen gemacht haben durch Angehörige oder durch sich selbst auch, ne?
Ja, das haben wir ja jetzt in Herten ganz akut, haben wir ja diese Berichterstattung über Gewaltvideos an Schulen, also wo Prügeleien bewusst gefilmt werden und so weiter. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das halt, ich sag mal, das Mädchen, was da jetzt betroffen war, über das wir berichtet haben, das ist... Ja, man würde nicht meinen, dass die sowas jetzt erlebt hat, weil das ist halt so.
Ja,
ne? Und wir haben letzte Woche auch im Podcast drüber gesprochen, da hatten wir auch eine Praktikantin von uns hier sitzen, die 17, geht noch zur Schule und die sagt dann auch, ja, das ist normal, das sieht man jeden Tag immer wieder. Wenn das in diese Richtung geht, haben Sie da auch was mitbekommen? Also macht das mit den Schülern was oder ist das wirklich so, dass die das einfach so von sich wegschieben und das gehört zum Alltag?
Glaube ich eigentlich nicht. Also ich war auch in so einem Bürgerrat gewesen für 5 Jahre zum Thema Bildung und Lernen, wo wir auch probiert haben, so Vorschläge für die Politik zu machen. Und Mobbing ist schon auch ein großes Thema geworden irgendwie, dass da viele von betroffen sind, damit zu tun hatten oder haben. Und das ist eigentlich schon dramatisch, finde ich eigentlich, dass wir so viel Mobbing haben an den Schulen, ne?
Also mein Kollege und ich, wir saßen hier und haben auch nur gestaunt, als wir das alles gehört haben. Was für eine Normalität das mittlerweile geworden ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, heute will ich nicht mehr Schüler sein.
Ja, genau.
Also ich bin zwar auch mit Handys groß geworden, aber das ist nochmal eine andere Nummer dann. Was kann man denn in Sachen Prävention vielleicht auch mehr tun, um die Leute, dass die Leute gar nicht erst in diese Richtung gehen? Gibt es da Sachen, mit denen man im Vorfeld schon helfen kann? Jetzt nicht nur bei Jugendlichen, sondern generell.
Ja, dafür machen wir den Podcast auch im Radio eben, um aufzuklären, um von uns zu berichten und das Thema eben so ein bisschen mehr in der Bevölkerung auch zu streuen, ne?
Also, dass jeder so...
Gibt es Resonanz auf den Podcast dann auch
direkt? So eigentlich nicht, nee. Also, wir kriegen jetzt keine E-Mails oder Anrufe oder so. Das haben wir jetzt eigentlich nicht, ne?
Okay. Ist wahrscheinlich bei dem Thema dann auch ein bisschen schwieriger. Ist wahrscheinlich so die Überwindung. Ne?
Genau, genau, ja.
Was gibt es denn noch, was Sie sich wünschen würden? Was fehlt denn noch? Egal, ob jetzt vor, während oder nach so einer Therapie, generell was mentale Gesundheit angeht, was vermissen Sie bislang?
Dass wir offener damit umgehen können eben, dass man dadurch nicht mehr ausgegrenzt wird und wir brauchen auch mehr Genesungsbegleiter, denke ich, in den Diensten, auch im ambulant betreuten Wohnen oder so. Mhm. Da gibt's das so gut wie gar nicht oder so, weil die eben auch keine Gelder für sowas kriegen oder so, ne? Also ich würde mir eben wünschen, sag ich mal, dass wir mehr Genesungsbegleiter kriegen, ne?
Also das ist dann schon eine politische Sache, ja, genau, wo einfach Geld vorhanden sein
genau,
muss.
Genau, 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 ja. Mhm.
Und die Art und Weise, jetzt fernab von Personalfragen und so, gibt's da noch Sachen, wo Sie sagen, da könnte man auch noch ein bisschen mehr einsteigen, intensiver dran arbeiten?
Wir machen ja eigentlich schon viel, dass wir an Schulen gehen und dass wir, oder ich halt auch manchmal Vorträge und so, also wir probieren da schon einiges eigentlich so zu machen, ne? Um das Thema so ein bisschen bekannter zu machen, ne?
Und wenn Sie jetzt zwar auf dem Podcast nicht unbedingt Resonanz bekommen, aber generell bekommen Sie ja, denke ich mal, Resonanz von den Leuten, mit denen Sie zu tun haben. Wie sieht's da aus? Wie sehen die das so im Nachhinein vor allen Dingen?
Also für meine Klienten, die ich so habe, oder Patienten dann auch, sag ich mal, ist es eigentlich immer so, dass ich mehr so ein Kumpel bin irgendwie. Das kommt da mehr so ein Kumpelverhältnis auf und nicht so ein Therapeut und der Patient auf oder so, ne? Also ich bin dann eher der Kumpel.
Wahrscheinlich dann auch notwendig, ne?
Genau, ja.
Dass sich besser öffnen kann.
Dann können die sich auch besser öffnen, wenn ich dann eben mehr der Kumpel bin, ne? Weil man dann eben näher rankommt dadurch, ne? Und das ist eigentlich immer ganz angenehm und schön. Und dann können die das auch gut annehmen, meine Arbeit. Und dann kann man eben an den Erfolgen sehen, dass es auch vorangeht, ne?
Welche Erfolge hatten Sie denn, wo Sie sagen können, also können natürlich jetzt nicht ganz ins Detail gehen, wie Sie Persönlichkeiten schützen, aber können Sie da irgendwie was beschreiben, wo Sie sagen, hey, da war einer, der ist nach einem Jahr wieder voll im Beruf aufgeblüht oder sowas?
Ja, ich habe zum Beispiel jetzt einen Klienten, sag ich mal, der so offen ist, was ich so anbiete, der auch an alle Gruppen kommt, die ich so anbiete und so, der saugt das richtig auf irgendwie so, ne? Und der möchte auch wieder arbeiten und da ist eben auch das Ziel, da haben wir jetzt auch bald einen Termin beim Arbeitsamt, sag ich mal, wo ich dann auch mit hingehe. Und wo wir dann gucken, dass der wieder in Arbeit kommt, ne? Aber generell gibt's immer wieder auch Leute, die wieder arbeiten. Wir haben einen bei uns vom Radio auch, der geht also wirklich richtig wieder Vollzeit arbeiten und schafft das auch gut, ne? Aber ein Erfolg kann eben auch sein, sag ich mal, wenn ich jetzt mit jemandem Busfahrtraining mache und der kann nach ein paar Terminen wieder ja ganz alleine Bus fahren und ist wieder mobil, ne? Das ist dann auch ein großer Erfolg, ne?
Sprechen wir dann von einer Phase, wo die Medikamente immer noch gegeben werden oder sind die dann schon abgesetzt?
Also normalerweise bei einer Schizophrenie ist es eigentlich so, da muss man die Medikamente ein Leben lang nehmen. Also ich nehme die auch heute noch. Also ich nehme immer noch Medikamente, 3 verschiedene insgesamt. Einmal gegen Depression, einmal gegen die Schizophrenie und dann brauche ich noch was zum Schlafen.
Unglaublich, dass das da oben sich so abspielen kann.
Ja,
ne?
Ja. Und die muss ich ein Leben lang nehmen. Also ist ja leider immer so, dass immer wieder Patienten probieren, die dann abzusetzen oder das Gefühl haben, mir geht's ja jetzt auch nicht gut, aber denen geht's ja gut, weil sie die Medikamente nehmen. Ja.
Und was passiert dann?
Ja, und die setzen die dann ab, dann auch oft ohne Absprache mit dem Arzt, sag ich mal, und die werden dann wieder rückfällig, ne?
Das kann wieder diese Wahnvorstellung
wahrscheinlich. Genau, ich habe das mal im entfernten Bekanntenkreis mitbekommen, das kann dann ein richtiger Albtraum werden.
Genau.
Das heißt, im Endeffekt verschlimmert man es.
Man verschlimmert es. Und der Zustand wird jedes Mal auch noch mal ein bisschen schlechter von der Person. Also wenn ich habe eine Person mal kennengelernt, sag ich mal, die hat immer wieder die Medikamente abgesetzt, weil sie zugenommen hatte und so weiter. Und dann wollte sie wieder abnehmen und so. Und dann hat sie die mehrfach abgesetzt, ist immer wieder in der Psychiatrie gelandet und kann es eigentlich bis heute nicht wirklich einsehen, Medikamente nehmen zu müssen, ne? Aber es ist eben von Aufenthalt zu Aufenthalt, merkt man eben auch, dass die Person abbaut, ne?
Ja.
Dass die Fähigkeiten sich abbauen und so weiter, ne? Und das,
tragisch.
Ja, ist dann eigentlich tragisch, ja.
Ja, am Ende ist es dann Chemie.
Ja, genau, ja. Also
was das jetzt betrifft.
Aber ich bin ja froh, dass wir heute solche Medikamente haben. Also wenn man jetzt an die Psychiatrie von vor 100 Jahren denken oder so, wo wir das noch gar nicht so hatten irgendwie, kann man ja heute froh sein, dass wir diese Medikamente haben, ne?
Und ich glaube, auch daher kommen diese ganzen Klischees. Ne?
Genau, also aus dieser Zeit, da wurde es ja noch stark verheimlicht und die Psychiatrien sind ja zum größten Teil auch mehr so außerhalb gebaut worden und so weiter, damit die gar nicht so mit der Bevölkerung in Kontakt kommen. Und das kommt schon zum Großteil auch aus der Zeit. Und unter Hitler war es ja eben auch so, dass Psychiatrie-Erfahrene eben auch umgebracht worden sind. Ne? Mhm.
Ja, die entsprachen nicht dem Menschenbild.
Ja, genau. Ja. Genau, ja.
Wo Sie gerade sagen, Sie müssen die Medikamente ein Leben lang nehmen, kann man irgendwann von einer richtigen Genesung überhaupt sprechen oder ist das etwas, was man immer irgendwie mit sich trägt?
Das hat man eigentlich immer mit sich dabei. Das ist eigentlich so ein lebenslanger Prozess, würde ich sagen. Mhm. Ne?
Also es ist mehr, dass man lernt, damit umzugehen,
genau,
damit zu leben, anstatt es zu besiegen.
Also ich habe heute auch manchmal noch Probleme also mit meiner Psyche, dass ich immer mal wieder noch in Depression verfalle und dann in so ein Loch falle. Meistens ist es dann so, dass es nach 2-3 Tagen wieder geht oder auch die Phase, wo ich dann mit Ängsten zu tun hatte. Also ich habe schon hier und da mit gewissen Problemen auch zu tun und habe ja deswegen auch eine psychische Behinderung eben auch, ne?
Aber wenn man die Instrumente in der Hand hat,
um es
im Griff zu kriegen, dann funktioniert das trotzdem.
Dann ist es auf jeden Fall so, dass es nicht so dramatisch wird, ne?
Mhm. Gut.
Wir haben gerade über Kunst gesprochen. Ja. Das würde mich nochmal mehr interessieren.
Ja.
Wir haben ja auch irgendwie so eine Malermeister-Ausbildung.
Ich bin Malermeister eigentlich, genau. Ja.
Und von daher kennen Sie sich mit Farben und Techniken bestens aus. Und was entsteht denn da so?
Also ich bin recht aktiv in der Kunst, mache ganz verschiedene Sachen irgendwie. Also von der Performance über Installation, über Malerei und Schreiben und Fotografie, also eigentlich recht bunt. Also alles, was irgendwie kreativ ist, das reizt mich auch dann irgendwie. Ne? Und da kann ich eben meine Emotionen ganz gut mitteilen. Oder wenn ich mal in so ein Loch reinfalle, irgendwie ist es für mich auch immer hilfreich, dann in diesem Moment auch ein Bild zu malen und meine Emotionen dann auf der Leinwand so ein bisschen rauszulassen.
Entstehen dann auch größere Wandbilder?
Genau, entstehen auch, genau. Oder was ich auch gerne mache seit einigen Jahren, dass ich mit Stacheldraht arbeite, weil ich da eben, sag ich mal, die Grenzen zeigen kann. Ne?
Also, kann man das irgendwo draußen sehen oder sind das alles Innenarbeiten?
Nee, innen, ja.
Also Sie machen gelegentlich Ausstellungen?
Ne? Ja, ich mache Ausstellungen auch, ja.
Wo kann man Sie das nächste Mal sehen?
Es gibt noch keinen genauen Plan. Wahrscheinlich werde ich Ende des Jahres wieder in Dortmund im Wilhelm-Hanzmann-Haus eine Kleinigkeit ausstellen, sag ich mal. Zuletzt war ich in Bad Salzuflen bei einer Ausstellung dabei oder so. Aber jetzt was Genaues oder jetzt so eine genaue Einzelausstellung ist momentan nicht geplant. Ne?
Aber es kommt auf jeden Fall
wieder was. Aber es kommt wieder was, ja.
Mhm. Alles klar.
Vielleicht auch mal in Herten.
Ja, genau.
Wäre genau. Ja auch was. Genau, dann kommen wir gerne auch nochmal vorbei.
Also in Herten habe ich auch schon ausgestellt, ja.
Ja, wo denn?
Ja, in der Klinik eben, ne?
Ah, okay.
Genau, ja.
Haben die da bestimmte Räume oder ist das dann auf den Gängen oder so? Oder?
Auf den Gängen auch zum Teil. Wir haben aber auch ein Schloss, sag ich mal, Schlosshärten.
Ja.
Und da sind nochmal andere Räumlichkeiten, die man nutzen könnte. Und da im Schloss haben wir auch mal bei einer Pflegefachtagung eine Performance aufgeführt, gemeinsam mit Patienten auch. Und da waren bestimmt 12 Patienten, die da mitgemacht haben oder so und die dann da auf der Bühne standen und mit mir eine Performance gemacht haben.
Eine Kunstperformance.
Ja, genau, ja.
Wie sah die aus? Mit Farben oder mit Musik und irgendwelchen anderen?
Musik war dabei, ja. Also wir haben versucht, so ein bisschen den Weg darzustellen, wie komme ich in eine Klinik hinein, wie läuft es da ab und wie gehe ich wieder raus? Das haben wir versucht, in so einer Performance kurz zu schildern, sag ich mal irgendwie, ne?
Also eher so ein Schauspiel-Ding.
Ja, so Richtung Schauspiel. Okay. Und haben noch ein Lied gesungen zum Schluss gemeinsam und so. Ne?
Ich dachte so in Richtung Action-Painting.
Achso, nee, in Action-Painting nicht, ne? Ja, das haben wir nicht gemacht, ne?
Ja, aber trotzdem in vielen Kunstrichtungen unterwegs.
Genau.
Gibt es da irgendwas, was Sie nochmal ausprobieren wollen als Künstler auch?
Mich reizen eigentlich am meisten immer so Installationen und das ist immer schwierig, dafür Räumlichkeiten zu finden, ne? Ideal sind dann immer irgendwelche Abbruchhäuser, die irgendwann abgerissen werden, wo man dann eben die Wände so bearbeiten kann, dass man die ruhig beschädigen darf und keiner sagt was, ne? Also das ist mal ein Problem, solche Räumlichkeiten zu finden, ne?
Gut. Ja, ich würde sagen, das war's schon.
Ja, dankeschön.
Vielen Dank erstmal, dass Sie bei uns waren.
Gerne, ja.
Podcast Lebenstiefe läuft bei NRVision unter anderem,
ja,
bei Radio Fest und kann man im Web und ganz normal sich anhören.
Genau.
Wie gesagt, auch nett mit Musik dazwischen, genau, noch schöne Gespräche.
Genau.
Und lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, auch wenn man vielleicht gar nicht selbst betroffen ist. Aber das ist, glaube ich, auch was, ich sag mal, für Leute, die im Angehörigenkreis, wo
genau,
auch immer
genau,
vielleicht
genau,
Menschen
genau,
haben.
Genau. Auf jeden
also,
Fall, ja.
Hilft auch den Helfern sozusagen.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Alles klar. Ja, dann vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren.
Ja, gerne.
Und danke dir, Harald.
Ja, bitte sehr, ja. Und danke fürs Kommen. Ne?
Ja, gerne, ja.
Ja, und danke euch da draußen fürs Zusehen und Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
ciao.
Tschüss.